Konnichiwa, Minasan. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast World of Ghibli. Wir sprechen nicht nur über alle Produktionen aus dem Studio Ghibli, sondern über jede Art von Animations-, von Anime-Filmen, die das gewisse Ghibli-Feel haben. Wir, das sind ich, Thomas van de Schek und nein, leider nicht Shaggy Schwarz. Wir aus dem letzten kurzen Podcast vielleicht schon vernommen habt, ist Shaggy im Podcast leider nicht mehr dabei, aus persönlichen Gründen. Wenn ihr genaueres wissen möchtet, hört euch nochmal die letzte Folge vom Podcast an. Wir haben aber jemanden Neuen, den wir heute präsentieren möchten, mit dem ich zusammen zukünftig den Podcast machen werde, und zwar Matthias Schäfer. Hallo Matthias.
Hallo Thomas. Ja, schön, jetzt habt ihr auch endlich mal ein Gesicht zu der komischen Stimme vom letzten Mal. Was da für ein komischer Mann jetzt hier sitzt, das bin ich. Da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Und ich freue mich total, mit dem Thomas zusammen den Podcast oder das Video jetzt zu machen.
Na gut, ich meine, dein Gesicht kennt man ja schon bereits aus deinem...
Ja, stimmt.
Matthias hat nämlich noch einen eigenen Podcast, der heißt Meister Shepard.
Beziehungsweise eigentlich nur ein YouTube-Kanal, aber ja. Aber ich halte mein Gesicht schon ein bisschen länger ins Internet, das stimmt tatsächlich, ja.
Ja, erzähl doch nochmal für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, erzähl doch nochmal ein bisschen was über dich.
Ja, also ich mache jetzt schon länger YouTube, jetzt, ich glaube es denn jetzt, nee, wann habe ich angefangen? 2018 habe ich angefangen, damals hauptsächlich mit Japan-Content, beziehungsweise ich habe erst ein bisschen rumexperimentiert, dann hat sich alles so ein bisschen auf Japan, Kampfkunst und Zen bezogen und ich kam dann irgendwann mal so vor 2 Jahren an den Punkt, wo ich so dachte, jetzt habe ich irgendwie alles erzählt, was ich weiß, und bin dann so ein bisschen generell so in die Popkultur-Philosophie-Ecke abgedriftet. Also bei mir auf dem Kanal geht es hauptsächlich um alles, was so was Videospiele, Serien, Filme, aber alles so ein bisschen so gesellschaftskritisch betrachtet, würde ich fast schon sagen. Ne, so, was gibt mir das, was kann man da rausziehen, so in der Art.
Ja, klingt doch nach einem perfekten Gesprächspartner für den Studio Ghibli Podcast, World of Ghibli. Wie begann denn deine Affinität zu Anime?
Oh Gott, das fing relativ früh an. Also meine Einstiegsdroge war ja damals Sailor Moon gewesen, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, weil ich habe ja früher schon hier so Saber Rider and the Star Sheriffs oder Mila Superstar schon geguckt, aber da war noch nicht so bewusst, dass das Anime ist. Das kam dann erst später so. Ich meine, klar, man wusste, Bamila, das spielt in Japan. Aber ich würde so dieser richtige Einstieg war damals Sailor Moon gewesen. Da war mir dann so das erste Mal so bewusst, okay, das ist Anime, das ist irgendwie Japan, das kommt daher. Und damit fing das letzten Endes alles an. Und von daher ging das dann so weiter. Dann kamen ja so diese ganzen Vox-Nächte und dann kam MTV und dann, ne, wir hatten ja früher nichts, wir mussten ja auf sowas zurückgreifen. Aber das ist ja das Schlaraffenland, würde ich sagen. Ne?
Ja, bei mir begann ja alles damals mit Heidi, wo ich auch nicht wusste, dass sich das dabei eigentlich um ein Anime handelt. Stimmt. Aber immerhin war das schon eine Kooperationsarbeit von Miyazaki und Takahata. Mhm. Was war denn dein erster Ghibli-Film, den du gesehen hast?
Mein erster Ghibli-Film war tatsächlich Prinzessin Mononoke.
Okay.
Ja, bei vielen ist es ja Totoro auf komische Art und Weise, zumindest wenn ich mit Leuten rede, bei mir war es Mononoke Hime.
Und das, bei mir das Grab der Leuchtkäfer, die letzten Glühwürmchen.
Warte, stimmt. Den habe ich definitiv vorher gesehen. Aber das ist mir damals nicht bewusst gewesen, dass es Ghibli ist.
Okay.
Überhaupt nicht. Also das ist so bewusst Ghibli war Prinzessin Mononoke.
Ja. Ja. Okay, Matthias, du bist ja jetzt leider ein kleines bisschen benachteiligt, weil im Podcast World of Ghibli haben wir mittlerweile schon Shaggy Schwarz, wir gedenken dir, bereits über alle Ghibli-Filme gesprochen. Und jetzt haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht, über Anime-Filme zu sprechen, aktuelle und neuere und ältere, die eigentlich über Ghibli-Flair verfügen. Jetzt keine wirklichen Actionfilme und auch keine Filme aus irgendwelchen, die eine Serie als Grundlage haben. Ist das für dich okay so?
Total, weil ich finde, also ich glaube, ich habe schon sehr viel über Ghibli-Filme gesprochen mit Leuten. Ich glaube, es wurde schon sehr viel über Ghibli-Filme gesprochen. Und warum nicht was anderes machen? Also ich glaube, ich muss meinen Senf da nicht überall dazugeben. Also man kann auch mal über andere, neue, vor allen Dingen auch neuere Sachen gleich sprechen. Das hat ja auch was für sich.
Ja.
Ja, nochmal so rein zu diven.
Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir doch gleich einfach mit dem ersten Film, mit der ersten gemeinsamen Besprechungen. Und wir hatten überlegt, ob wir, wie angekündigt, im letzten regulären Podcast, dass wir Ame und Yuki besprechen. Aber dann haben wir uns gesagt, nein, jetzt ist gerade aktuell so ein toller neuer Anime-Film auf den Markt gekommen, der auch dieses Jahr erst erschienen ist, dass wir den einfach jetzt aus Aktualitätsgründen vorziehen. Und zwar handelt es sich dabei um Look Back von Fujimoto, den man kennt aus Chainsaw Man, genau, und Fire Punch. Ich würde sagen, ich beginne einfach erstmal mit einer kleinen Einleitung, eine kleine Inhaltsangabe über den Film und dann sprechen wir über Look Back.
Genau.
Look Back erzählt die Geschichte der beiden Teenager Fujino und Kiyomoto, die durch ihre Leidenschaft für Manga zueinander finden. Fujino ist ein ehrgeiziges Talent, zeichnet regelmäßig für die Schülerzeitung ihrer Schule und ist anfangs sehr selbstbewusst. Ihr Selbstbild gerät jedoch ins Wanken, als sie die beeindruckenden Zeichnungen von Kiyomoto entdeckt, einer schüchternen Mitschülerin, die wegen ihrer sozialen Angst von zu Hause aus am Unterricht teilnimmt. Die beiden Mädchen beginnen schließlich eine kreative Partnerschaft, die ihre künstlerischen Fähigkeiten vertieft und ihre Freundschaft stärkt. Gemeinsam erleben sie die Höhen und Tiefen des kreativen Prozesses und des jugendlichen Strebens nach Anerkennung und Erfolg. Gehst du damit konform?
Das würde ich so, ja, also ich sag mal, ja, da würde, ja, ist, gehe ich mit konform, ist ja im Endeffekt das, was passiert, ja, genau.
Ja. Magst du ein bisschen erstmal was Grundsätzliches über Look Back erzählen?
Genau, du hast ja schon gesagt, die Grundlage für den Film ist Fujimotos Manga Look Back, weil viele, also Chainsaw Man ist ja quasi seine erste Serie und der hat ja vorher noch Einzelwerke gemacht, teilweise in Zeitschriften und 2021 war dann Look Back so eins der ersteren größeren, glaube ich, war es gewesen, meine ich so, was man so gelesen hat, weil vorher hat er ja meistens nur in Magazinen veröffentlicht. Zumindest habe ich es so gesehen und Chainsaw Man war jetzt die erste Serie.
Auf jeden Fall, glaube ich, seine erfolgreichste One-Shot-Geschichte.
Genau, deshalb auf jeden Fall. Und Look Back ist jetzt quasi die Anime-Adaption davon, die er zusammen mit Oshiyama gemacht hatte, den man kennt, wenn man ja Devilman Crybaby gesehen hat. Der hat da zumindest mitgewirkt. Also nicht komplett in der ganzen Serie, aber an Folgen. Und das erste war bei mir so, dass ich dann mal so dachte, guck dir das noch, guck da noch mal rein, ob du das irgendwie so zeichenmäßig irgendwie wiedererkennst. Das war so mal, weil gerade Devilman Crybaby ist, spaltet ja die Nation, habe ich so das Gefühl.
Ist leider ein Anime, der mir noch bevorsteht. Den habe ich leider noch nicht gesehen.
Ja, also ich sag mal so, ich war dann sehr neugierig, um mal reinzugucken, ob man es sieht. Ja, aber wir können nachher nochmal drüber sprechen. Aber ich würde sagen, ja. Aber das sehen wir dann ja. Ich habe mir nochmal angeguckt, wie der Start von dem Film war. Also ich habe jetzt mal Boxoffice-Zahlen rausgeholt, aber ich gucke immer bei Anime eigentlich immer nur gern nach den Zahlen vom ersten Wochenende in Japan, weil die weltweiten Starts, das sagt zu wenig aus, finde ich, weil das mal kommt da nicht irgendwo, gerade so ein etwas kleinerer Film. Ich meine, der geht ja auch nur eine Stunde. Ja. Das ist jetzt nicht so ein Kinoding an der Stelle. Von daher hat er in Japan am ersten Wochenende knapp 1,4 Millionen eingespielt. Das klingt jetzt erstmal viel. Ich nehme als Referenz dann immer gern Your Name, so um zu gucken, in welcher Größenlage sind wir. Man könnte jetzt auch so einen älteren Film nehmen, aber von Mononoke Hime habe ich jetzt nichts gefunden vom ersten Wochenende. Ich glaube, das hat man damals noch nicht so aufgeschrieben. Und Your Name lag ja am ersten Wochenende bei 9,2 Millionen.
Ja gut, aber das ist halt eine andere Liga.
Ja, ist so, eine andere Liga. Aber, und da stelle ich mir halt dann immer so die Frage, zumindest halte ich diese Zahlen für relativ hoch bei Look Back, weil ich glaube, dass der unwahrscheinlich von Chainsaw Man profitiert. Mhm. Von dem, also der schwimmt auf dieser Welle mit. Und ich glaube, weil Chainsaw Man ja super erfolgreich ist, glaube ich einfach, dass viele Leute da reingegangen sind, um ihn zu sehen, weil sie dachten, okay, Chainsaw Man gucke ich mir an. So.
Obwohl ich das, nach dem, was meine Recherchen ergeben haben, ist Look Back in Japan mega erfolgreich gewesen als Manga. Aber gut,
das kann natürlich auch
infolge von Chainsaw Man gewesen sein. Das weiß ich jetzt leider nicht so genau.
Gut, das wäre jetzt auch schon Deep Dive. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ja. Aber ich finde trotzdem, die Zahlen sind nicht gering. Also 1,4 Millionen am ersten Wochenende ist schon ordentlich.
Ja.
Ich finde, da kann man sich drauf ausruhen.
Also ich denke, das hat dann die Produktionskosten
definitiv
schon gedeckt.
Definitiv, ja. Genau. Also in Japan kam der ja schon im Juni, ne, und bei uns jetzt halt erst im Oktober. Wobei ich finde auch sehr kurzfristig tatsächlich, wenn ich überlege, wie lange wir auf Your Name gewartet haben damals. Ich weiß nämlich noch, Your Name habe ich damals im Flugzeug nach Japan geguckt, 2016. Und bis er dann mal hierher kam, war fast ein Jahr rum, glaube ich. Mhm. Also das war schon ein sehr langer Zeitraum.
Ja, ja.
Von daher ist das relativ kurzfristig gewesen jetzt.
Dann lass uns mal über Lookback sprechen.
Jawohl.
Über den Inhalt. Was hat dich denn am meisten erstmal so beeindruckt vom ersten Eindruck her?
Also vorweg muss ich grundsätzlich mal sagen, ich weiß noch gar nicht, wie ich den finde. Okay. Ich bin mir da noch nicht so einig mit mir selber. Also es fängt, also wenn ich so einen Film gucke oder generell Anime gucke, bei mir geht unwahrscheinlich viel über den Zeichenstil. Also wenn mir das nicht zusagt von Anfang an, bin ich meistens schon raus. Also das da, ich bin da unwahrscheinlich visuell, glaube ich, da kann das noch so gut gezeichnet sein. Das ist ja wie X wird ja zum Beispiel auch gefeiert ohne Ende, alles was von Clamp ist. Und Clamp kann ich mir nur ganz bedingt geben. So, da komme ich mit dem Zeichenstil nicht klar.
Einer meiner Mitarbeiter in der Rahmenbar hat mal bei Clamp gearbeitet.
Oh, echt?
Ja.
Interessant.
Ja.
So viel zum Trivia. Deshalb ist so das Erste, was bei mir halt immer passiert, ich gucke nach dem Zeichenstil. Und deswegen habe ich vorhin noch gesagt, ich habe nochmal in Devilman Crybaby reingeguckt, als ich den Namen gelesen habe, um zu gucken, erkenne ich das? Und ich würde sagen, ja, man erkennt das schon an der Animation, finde ich. Mhm. Also an den Augen siehst du total halt, dass es eben Fujimoto ist, finde ich so. Aber ich finde, aber sie haben es ganz gut gemacht, weil, wie beschreibe ich das? Devilman Crybaby ist ja so ein bisschen so Chaos, was so Designstile angeht und was so Körper auch angeht irgendwie. Also da ist es schon sehr einheitlich. Aber was ich total mag, ist, wie sie die Outlines gemacht haben, so Manga-mäßig.
Ja.
Das fand ich total toll. Das hat mich von Anfang an gekriegt, wo ich dachte, okay, hier geht's um Manga. Beziehungsweise es hat mich in dem Moment gekriegt, wo ich dann wusste, es geht um Manga. Weil ich habe vorher nichts gelesen, wollte den Film einfach mal so gucken. Und ich habe dann, es geht um Manga, zeigen, okay, jetzt habt ihr mich. Mhm. Also damit haben sie mich von Anfang an dann gehabt.
Gut, also mir ging es so, dass ich auch gleich von Anfang an von den Animationen und von den Zeichnungen gefesselt gewesen bin. Allerdings fand ich halt die Hintergründe nicht opulent genug. Da bin ich halt dann doch sehr Miyazaki verwöhnt. Aber ich denke, das ist für Lookback auch überhaupt nicht notwendig, weil der fokussiert sich wirklich irgendwie auf die Protagonisten, deren Mimik und deren Charakter eigentlich. Und insofern ist das sind die Hintergründe eigentlich eher zweitrangig.
Ich finde ja sowieso, du musst bei Hintergründen, also Hintergründe erfüllen ja eine Funktion, vor allen Dingen was Worldbuilding angeht. Und ich finde, bei so einem Slice of Life, wo klar ist, wo es spielt, brauchst du kein Worldbuilding. Weil das ist die Welt, in der wir leben, sind wir ehrlich. Ja, aber bei allen anderen Filmen, was weiß ich, bei Mononoke Hime oder was weiß ich, Nausicaä oder so, da muss man eine Welt aufbauen. Da brauche ich diese opulenten Hintergründe. Klar, jetzt könnte man sagen, okay, guck dir Shinkai-Filme an, dann weißt du, was Hintergründe sind. Aber ich finde es lustig, dass du das ansprichst, weil es in dem Film ja auch ganz oft um Hintergründe geht. Ja, also das ist, dass sie das dann so quasi weggelassen haben.
Gut, aber dafür haben sie was anderes Tolles gemacht. Ja. Und zwar haben sie die Hintergründe halt wirklich auf die Charaktere und auf die Stimmung fantastisch angepasst. Ne? Also je nachdem, in welcher Stimmungslage gerade die Charaktere gewesen sind, hat sich auch quasi das Wetter verändert, hat sich die Licht-Schatten-Verhältnisse des Hintergrunds verändert. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut und sehr passend. Ja.
Ja, also Stimmung haben sie eingefangen, definitiv. Ja. Also Stimmung ging richtig, richtig gut in dem Film. Ja, und ich finde generell den Aufhänger von dem Film super, weil sie ja Yon Koma, also diese vier Kästchen-Manga als Thema ja haben, das dann immer so auf einzelne, ja, eben gerade diese Stimmung dann immer anzupassen und das nicht so opulent aufzuziehen, sondern wir haben es immer so abschnittsweise. So wirkt der Film zumindest auch so ein bisschen.
Ja.
Ja, und das fand ich sehr schön. Ich bin ja ein Riesenfreund von diesen kurzen Sachen. Ich mag Haiku, ich mag diese Yon Koma. Ich finde das super, in möglichst wenig Zeit eine gute Geschichte zu erzählen. Deshalb war es auch eine gute Entscheidung, eine Stunde daraus zu machen und nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Zeitsprünge, die in dem Film passieren, ich meine, das passiert ja alles innerhalb von 5-6 Jahren.
Ja.
Ne, also ich glaube, begonnen hat das Ganze, als unsere Protagonistin 12 Jahre alt war und geendet hat es, glaube ich, jetzt beide dann 17, vielleicht waren sie dann sogar auch schon 18, weiß ich nicht, aber so um den Dreh rum
gewesen sind. Ja, so 18 rum müssen sie gewesen sein. Die eine war ja noch in der Uni und sie hat ja schon Fujimoto hat ja schon gearbeitet, ne? Ja. Als Manga-Zeichnerin. Hm. Aber das mit den Zeitsprüngen, ich sag's gleich weg, der Film ist nichts für Aufmerksamkeitsgestörte. Also ich habe den einen Zeitsprung, wo sie dann älter waren, nicht gecheckt. Mhm. Ich habe dann einmal kurz weggeguckt und dann guckte ich wieder hin, hä, wieso sind die jetzt älter? Das ging mir dann zu schnell in dem Moment. Aber gut, man kann jetzt natürlich auch erwarten, dass man sich vielleicht mal eine Stunde konzentrieren kann. Das ist dann ja wieder mein Problem.
Genau, also das sollten wir in unserer Generation noch hinbekommen. Ne? Wir sind vielleicht noch nicht ganz so Instagram, TikTok geschädigt oder so.
Ja, ja. Aber da war mir dann auch der, also sagen wir mal so, dieser Wechsel in die alternative Zeitlinie, was hätte sein können, der hat mir dasselbe Problem nochmal bereitet. Dass ich erst kurz nicht gecheckt habe, was will man denn jetzt? Und irgendwann habe ich so, okay, ich weiß, was ihr gerade vorhabt. Mhm. So, ich habe dann erst so überlegt, soll das jetzt irgendwie sowas so Mystery-mäßig sein? Aber dann habe ich irgendwann gecheckt, es geht drum, was wer hätte denn sein können?
Ja, ja da war ich auch ganz kurz ein bisschen verwirrt. Ja. Aber gut, lass uns doch einfach jetzt mal über die Charaktere sprechen. Mhm. Ne? Wir haben einmal Fujino, die ja eigentlich zeichnet, um Anerkennung zu bekommen. Mhm. Das ist eigentlich ihre Haupttriebfeder. Und auf der anderen Seite haben wir Kiyomoto, die zeichnet, weil sie zeichnen muss und weil sie versucht, Fujino nachzueifern, weil sie Fujino als großes Idol ansieht und damit im Endeffekt auch aus der Sicht von Fujino zur größten Konkurrentin wird, während die Motivation von Kiyomoto eher ist, so gut zu werden wie Fujino.
Ich würde sogar vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, dass beide, dass die Art und Weise, wie sie agieren oder was sie mit dem Zeichnen machen wollen, quasi sie versuchen, etwas über die jeweils andere zu erreichen. Also die spiegeln sich quasi gegenseitig. Fujino will Aufmerksamkeit, ja, und glaubt, dass sie die aber nicht kriegt, ja, weil sie nicht gut genug ist. Und Kiyomoto sitzt als Hikikomori zu Hause, weil das ist letzten Endes, sie ist ein Hikikomori, sie sitzt zu Hause, sie geht nicht raus. Ja, für sie ist das die Möglichkeit, Aufmerksamkeit nach außen zu bekommen. Ja, so den Kontakt, vor dem sie eigentlich Angst hat, den sie aber doch eigentlich will. Und dann versucht, vielleicht ist das so der Ausbruchsversuch, so wirkte es für mich so ein bisschen. Ja, obwohl sie es nicht hinkriegt auf die Art und Weise.
Ja gut, aber ob sie damit Erfolg hat oder nicht, ist ihr ja eigentlich relativ egal gewesen. Also sie ist ja hat sich ja nie darüber informiert, kommen denn meine Manga-Panels, die ich zeichne, kommen die denn gut an? Sondern sie hat sich immer nur quasi die Manga von Fujino angeschaut, weil sie ja auch die Schülerzeitung immer nach Hause gebracht bekommen hat, in denen die Manga veröffentlicht wurden. Und das war im Endeffekt ihre Triebfeder. Sie wollte im Endeffekt so gut werden wie Fujino. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ja, es ist, glaube ich, eher was Intrinsisches, weil menschliches Verhalten hat immer einen Grund.
Ja.
Es geht nicht unbedingt, glaube ich, darum, nur gut zu werden, sondern ich glaube, so insgeheim schwingt da auch noch das andere mit. Sie hat es nicht aktiv versucht, da hast du recht, ganz klar. Also es war kein aktiver Versuch, rauszukommen, aber für sie war das, glaube ich, auch ein Stück weit ja der Kontakt zur Außenwelt, so ein bisschen. Dieses Wetteifern vielleicht auch. So wirkt es manchmal, da hat es auf mich
gewirkt. Ja, also ich habe bei Kiyomoto das Wetteifern nicht verspürt, ehrlich gesagt. Aber für mich war halt sehr interessant, und das hat mich dann auch persönlich sehr angesprochen, dass dargestellt worden ist, dass es verschiedene Arten von Künstlern gibt. Und da musste ich mich dann auch selber hinterfragen, als Künstler, wo bewege ich mich denn? Also es gibt einmal den Künstler, der Kunst als Mittel zum Zweck verwendet, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Liebe zu bekommen, Anerkennung zu kriegen. Und dann gibt's die Künstler, in denen es drängt, etwas tun zu müssen. So, und was die eigentliche Triebfeder ist. Für mich sind diese Künstler eigentlich die größeren, ich selber zähle mich eigentlich zu den Ersten.
Okay.
Also ich mache im Endeffekt Musik, ich habe hab ja auch Fotografie gemacht, ich habe Malerei gemacht. Aber wenn ich mich selber reflektieren soll, muss ich sagen, es ist immer, um damit Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich bin zwar nicht kommerziell, wirklich so in dem Sinne, dass ich jetzt darauf achte, dass mich so viele Leute wie möglich irgendwie für das, was ich tue, lieben. Aber ich mache es quasi schon der Aufmerksamkeit wegen. Und da sehe ich mich irgendwie bei Fucino eher wieder. Und dann wiederum kenne ich auch in meinem Künstlerumfeld diejenigen, die den ganzen Tag quasi zu Hause sitzen, an ihrem Instrument, mit ihrer Leinwand, wie auch immer, und einfach immer nur versuchen, besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden, aber nichts schaffen, was so gut ist, dass man damit nach draußen gehen kann. Sie haben das Material, sie haben das Know-how, sie haben das Handwerk, aber sie sind selber mit sich so kritisch, dass sie nie mit sich selber zufrieden sind. Und das ist eher so die Kiyomoto-Liga.
Aber ich finde ja auch, dass bei Fujino sich das am Ende, ich meine es von meinem Gefühl, gedreht hat, weil ihr dann am Ende klar wurde, warum sie das eigentlich gemacht hat die ganze Zeit. Weil sie ja danach todunglücklich war die ganze Zeit, als sie sich von Kiyomoto getrennt hat. Und dann dieser Rückblick war für mich so dieses, okay, da hat sie das erste Mal verstanden, warum sie das eine Zeit lang so super gerne gemacht hat.
Ne? Also Fujino hat meiner Ansicht nach in dem Moment, wo sie auf Kiyomoto gestoßen ist, wo die beiden sich getroffen haben, ihre Krise überwunden. Man muss ja vielleicht erstmal sagen, warum ist sie überhaupt in die Krise gekommen? Wie gesagt, sie war sehr beliebt in ihrer Klasse, bei die Leute in ihrer Familie, in ihrem Umfeld haben alle gesagt, boah, du bist eine tolle Zeichnerin, du machst das alles irgendwie mega, du machst das klasse. Und plötzlich hat der Lehrer gesagt, hier, da gibt's ein anderes Mädel, die macht auch Manga. In der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung soll die auch mal ihr Manga veröffentlichen. Fujino sagt dann, ja, soll sie mal machen, aber so Amateure, die können das halt nicht so richtig. Und dann erscheint der Manga und sie merkt halt, da ist jemand, der hat wesentlich mehr Know-how und ist wesentlich besser, was das Handwerk angeht. Die Geschichten von Kiyomoto, die waren eher nicht so toll.
Ja, ja.
Während die von Fujino schon wirklich witzig waren. Die waren zwar nicht ganz so toll gezeichnet, alles so ein bisschen eckig. Aber die Stories waren witzig, muss ich schon wirklich sagen.
Und das in den Zeichnungen wird dann halt auch eher der Charakter der beiden einfach klar, ne? Die Fujino, die von den Geschichten, die vorne steht, die aufmerksam die andere, die im Hintergrund werkelt. Ne? Das hat dann auch perfekt zu ihren Persönlichkeiten gepasst.
Ganz genau.
Ja.
Und dann wird aber Fujino angespornt durch die Arbeiten von Kiyomoto und will auch besser werden. Sie sagt sich dann, okay, alles klar, ich muss jetzt wirklich auch Gas geben. Ich will auch dieses Level erreichen wie Kiyomoto. Und dann geht es ihr gar nicht mehr um die Veröffentlichung. Da, in dem Moment ist sie tatsächlich, da ist sie wirklich Künstlerin.
Ja.
So. Bis sie dann irgendwann auf Kiyomoto, ja, nee, vorher kommt ja noch der Moment, wo dann soziale Bindungen und so weiter, die sie ja völlig vernachlässigt hat fürs Zeichnen, um so gut zu werden wie Kiyomoto, hat sie ihre Schule vernachlässigt. Die Noten wurden immer schlechter. Die Eltern, sie hat am Familienleben nicht mehr teilgenommen. Sie hat sich nicht um ihre Klassenkameraden gekümmert. Und irgendwann kamen die Klassenkameraden, haben dann gesagt, hey, du kommst jetzt bald in die Mittelschule, hör doch auf mit diesem kindischen Zeichnen. Die große Schwester sagt zu ihr, oh, Mama und Papa machen sich große Sorgen um dich, irgendwie hör doch mal auf damit. Alle sagen ihr im Endeffekt, sie soll aufhören und sie soll am sozialen Leben teilnehmen. Da sie sich selber persönlich nicht ausschließen möchte, dann letztendlich komplett und so zu werden wie Kiyomoto, ja, hört sie auf mit dem Zeichnen und fängt an, ein ganz normales Leben zu führen. Aber wenn man einmal Künstler ist, das kriegst du aus einem nicht mehr raus. Ja. Das brodelt immer unter der Oberfläche irgendwie. Und du brauchst irgendwann ein Ventil. Und dieses Ventil ist es dann tatsächlich gewesen, als sie das erste Mal auf Kiyomoto gestoßen ist. Und plötzlich erfährt sie durch von Kiyomoto, dass Kiyomoto eigentlich ein großer Fan von Fujino gewesen ist und eigentlich nur gezeichnet hat, um an das Level von Fujino ranzukommen, was ja die allergrößte Bestätigung ist. Wenn die größte Konkurrentin auf einmal sagt, ich habe das alles nur wegen dir gemacht. Mhm. Und da gab es dann auch in Lookback eine wunderschöne Szene, die in der Form sich zwar immer wiederholt hat, aber immer eine andere Bedeutung hat, indem man die Protagonisten laufen sieht.
Ja. Immer die Hand, ja, ja.
Ja, und als sie quasi erfahren hat, Kiyomoto ist keine Konkurrentin, sondern ein Fan. Und sie dann nach Hause gelaufen ist, da hat man gesehen, wie sie erleichtert ist, wie alles von ihr abgefallen ist. Eine unglaublich tolle Szene, vielleicht für mich sogar die schönste Szene im ganzen Film. Und statt jetzt sich gegenseitig jetzt in Zukunft weiter Konkurrenz zu machen, fangen sie jetzt halt an, gemeinsam an Manga zu arbeiten. Und jeder verlässt sich auf seine Stärken. Das heißt, Fujino verlässt sich hauptsächlich, arbeitet am Plot und an der Story. Und Kiyomoto arbeitet an den Hintergründen. Aber zu dem Zeitpunkt eigentlich gleichberechtigt.
Gut, ja, und dann kommt's ja zum Bruch zwischen den beiden, wo Kiyomoto dann ja auf die Kunsthochschule geht und Fujino alleine weitermacht.
Ja, das sehe ich ein ganz kleines bisschen eher so, dass Kiyomoto Fujino nicht verlassen hat, weil sie sich jetzt von ihr lossagen möchte, sondern sie geht auf die Kunstschule, weil sie glaubt, sie wäre ein Hemmschuh für Fujino. Und weil Fujino auch irgendwann mal gesagt hat, ja, wenn du glaubst, du bist zu langsam, dann musst du halt an dir arbeiten, um schneller zu werden. Und wenn du schneller wirst, dann wirst du irgendwie auch besser. Oder wenn du besser wirst, dann wirst du auch schneller. So rum war es genau. Während Fujino jetzt glaubt, dass Kiyomoto sich von ihr unabhängig machen möchte und ihren eigenen Weg gehen will und quasi Fujino die Motivation verliert, warum sie eigentlich jetzt noch überhaupt Manga gezeichnet hat. Weil am Anfang hat sie es ja gemacht für Anerkennung und dann hat sie aber tatsächlich ihre Bestimmung im Zeichnen von Manga gefunden, in der Freundschaft. Das war eigentlich ihre Triebfeder.
Ja, und da wird den beiden ja auch ihre Persönlichkeit, oder das, was du vorhin angesprochen hast, eben mit warum mache ich überhaupt Kunst, wird den beiden dann eigentlich zum Verhängnis. Weil die eine, die es zum Zweck tut, ja, um Anerkennung zu bekommen, und die andere, die es der Sache wegen macht, und dann aufgrund dieser Motive müssen sie sich an irgendeinem Punkt trennen. Das fand ich super tragisch an der Stelle irgendwie.
Ja, das war auch ein wirklich tragischer Moment, gefolgt von einem noch tragischeren Moment.
Genau. Ja, wo wir bei diesem tragischen Moment sind. Ich dachte erst bei dieser Geschichte, wo dann eben Kiyomoto ja ums Leben kommt am Ende, durch diesen Amoklauf sozusagen, dachte ich ja erst so, im ersten Moment, boah, ist das platt. Oder vielleicht auch so ein bisschen drüber, eher gesagt. So, es hätte jetzt auch weniger getan an der Stelle, um was zu verdeutlichen. Aber je so länger das jetzt nachhalt, umso genialer finde ich den. Ich würde erst mal gerne hören, wie du das fandest.
Ja, also normalerweise wäre das eine Situation gewesen, wo bei mir auf jeden Fall eine Träne geflossen wäre, immer wenn ein Charakter, den ich liebe, irgendwie stirbt oder ihm was Schlimmes passiert, dann nimmt mich das emotional mehr mit. Aber als ich das dann gehört habe mit dem Amokläufer und wie auch immer, war sofort der allererste Gedanke, das Attentat auf Kyoto Animation von dem Amokläufer und dem Brandattentat, wo viele leider sehr viele Mitarbeiter ums Leben gekommen sind. und die Motivation des Amokläufers ja im Endeffekt dieselbe gewesen ist, wie auch bei Kyoto Animation. Das hat verhindert, dass diese eigentlich für diese Situation berechtigte Träne geflossen ist.
So, für mich war das Geniale so im Subtext, ja, das mit dem Kyoto Animation, das war bei mir auch dann sofort da, aber im Subtext musst du dir ja mal vor Augen führen, was da ja eigentlich passiert ist, nämlich da hat die Kunst ein zweites Mal die Beziehung zwischen den beiden zerstört und diesmal endgültig. Ne? Ja. Dass die Kunst eigentlich immer zwischen den beiden gestanden hat.
Ja. Das ist tatsächlich leider so, ja. Und dann halt auch wieder der tragische Moment, nachdem Fujino alleine nochmal in Kiyomotos Zimmer ist und auf einmal sieht, dass sie mit der Ansicht, dass sie von Kiyomoto verlassen worden ist, weil sie sich emanzipieren möchte, das überhaupt nicht der Fall gewesen ist, sondern dass Kiyomoto auch, wenn sie an der Kunstuni war, immer noch nach wie vor ihr größter Fan gewesen ist, hat alle Manga von Shark Kick, die dann mittlerweile mit anderen Assistenten erschienen sind, gesammelt, hat an Meinungsumfragen zum Manga teilgenommen und da wird dann Fujino klar, dass sie eigentlich nur auf die Kunstschule gegangen ist, um besser zu werden, um überhaupt mit Fujino noch standhalten zu können und dann vielleicht irgendwann später wieder mit ihr zusammenzuarbeiten.
Und da kommt ja dann auch dieser Twist oder dieser Moment, wo sie dann drüber nachdenkt, ist sie jetzt vielleicht eigentlich, oder wo sie denkt, sie ist jetzt schuld am Tod von Kiyomoto, weil sie sie damals ja aus dem Zimmer überhaupt geholt hat.
Genau, mit diesem fantastischen kleiner Panel-Geschichte mit bleib drin, komm raus, der Stubenhocker-Wettbewerb, ein genialer kleiner Panel, muss ich sagen.
Ja, und das Verrückte daran ist, also das ist immer so, dass das geht bei uns Menschen ja immer so super schnell, dass wir uns dann die Schuld immer an diesem Ereignis geben, aber wir überhaupt gar nicht sehen, was da eigentlich ja passiert ist. Wenn wir mal ehrlich sind, hat sie ja Kiyomoto eigentlich mit die beste Zeit ihres Lebens beschert, indem sie da rausgeholt hat. Ja, aber das kann sie im Moment gar nicht sehen oder annehmen, dass es so war eigentlich.
Ja. So, Matthias. Jetzt hatten wir hier auch gerade den besten Moment unseres Lebens. Du hattest anfangs gesagt, dass du noch nicht so richtig weißt, wie sollst du den Film einschätzen. Jetzt haben wir darüber gesprochen. Kannst du dir jetzt eher da eine klarere Meinung bilden?
Also ich habe zumindest festgestellt, dass ich den Film in einer ganz anderen Brille geguckt habe wie du. Du hast die Künstlerbrille aufgehabt und du warst da tief drin und ich bin so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, Sinn des Lebens Ebene rumgelaufen und auf der Ebene fand ich den teilweise ein bisschen platt oder so, im Sinne von, das haben andere schon besser gemacht, aber mit deiner Perspektive gerade muss ich den doch nochmal ein paar Stufen nach oben rücken, was seine Wertigkeit angeht, weil die Perspektive hatte ich so gar nicht, aber weil ich bin halt auch kein Künstler, ich sehe das auch nicht durch die Brille.
Doch, ja. Du bist schon Künstler.
Ja, aber so, ich merke
Kampfkünstler.
Immer, ich merke aber immer wieder, dass so durch die Profession, ja, die Sozialarbeiter und so dieser Hang zum Philosophischen und zum Zen und so, dass da eher so diese existenzielle Ebene einen viel größeren Raum bei mir einnimmt. Mhm. Ja, aber mit der Ergänzung durch deine Perspektive, jetzt würde ich den definitiv noch mal höher setzen. Es ist jetzt keine, also ich stelle ihn jetzt nicht hin wie als das größte Meisterwerk, was ich je gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall ein überdurchschnittlich guter Film.
Ja. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie hoch du ihn jetzt tatsächlich bewertest, weil jetzt würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Ranking. Wir machen das nicht so wie in der Vergangenheit, wo wir immer alle Filme bewertet haben und dann in den Ranking gesetzt haben, sondern wir machen jetzt einfach nur Bewertung des Films an sich ohne Ranking, weil das kannst du nicht. Da müsstest du den Film mit Your Name irgendwie vergleichen und das würde, und da würden halt alle Filme außer die von Miyazaki irgendwie abkacken.
Ja, und wir können jetzt auch keine Rangliste für alle Anime-Filme aufmachen, Nein. Die jemals gemacht wurden.
Genau. Das geht nicht. Also bewerten wir jetzt einfach jeden Film einzeln. Und wir haben ja nach wie vor unsere verschiedenen Kriterien. 6 verschiedene Kriterien, Umsetzung, Action, Humor, Plot, Musik und der berühmte Heulsusen-Faktor. Fangen wir doch mal mit der Umsetzung an. Matthias, was denkst du?
Ja, also ich habe den Manga ja nicht gelesen, deshalb ist das ja mit der Umsetzung immer so ein Thema. Man kann jetzt ja nur das Handwerkliche bewerten. Da fand ich den Grund solide, so was jetzt so Pacing und so angeht. Wie ich schon sagte, das ist ein Film, der, da darf man nicht einpennen dabei oder nicht mal weggucken zwischendurch. Handwerklich fand ich den solide. Ich war da so bei, ja, zwischen 4, 5, 5. Im Dreh war ich da unterwegs, eher 5.
Mhm. Ja. Ja, mir hat die Umsetzung halt tatsächlich irgendwie sehr gut gefallen, auch wenn, wie ich eingangs gesagt habe, dass ich so ein bisschen die Hintergründe, ein bisschen opulentere Hintergründe vermisst habe, aber eigentlich waren, wie wir auch schon gesagt haben, waren sie überhaupt nicht notwendig, sondern es ging halt darum, wie sind die Charaktere aufgebaut worden, Licht, Schatten, Stimmung, wie sind die Stimmung der Charaktere eingefangen worden, und das fand ich massiv, aus künstlerischer Sicht, massiv gut gelungen, und da würde ich, was die Umsetzung angeht, 7 Punkte geben. Mhm. Ja. So, und Action.
Ja, gut, Action hat der Film ja jetzt nicht, das ist ein Slice of Life, aber es ist keine, ich hau dir ins Gesicht, Action. Bei dem Film kann man ja eher von Dramaturgie sprechen an der Stelle. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich wiederhole mich auch gerne nochmal, das ist kein Film für Aufmerksamkeitsgestörte. Da musst du dranbleiben, wenn du einmal kurz wegguckst, ist irgendwas passiert, du weißt nicht mehr, was gerade los ist. Von daher, also ich mag dieses Schlag auf Schlag irgendwie, somit, dass man da eigentlich schon immer dabei bleibt. Ne? Und dann war ich jetzt schon auch so bei 6, 6, 5, würde mir vielleicht sogar so eine 7 hinreißen, aber ich bleib eher oder bei einer 6, glaube ich.
Gut, also Action fand ich jetzt irgendwie nicht so viel, habe ich jetzt nicht so viel gefunden in dem Anime. Es war halt wirklich so die Interaktion zwischen den beiden, und das waren halt eher so ruhige Momente, beziehungsweise Momente der Ausgelassenheit und der Freude am Arbeiten und des Beisammenseins, was ich jetzt aber nicht unbedingt als Action bewerten würde. Daher gebe ich in dem Fall nur 2 Punkte. Und der Humor, wie oft hast du gelacht?
Ich bin ein totaler Freund von subtilem Humor. Ich liebe subtilen Humor. Ich mag auch mal eine nackte Kanone, also völlig drüber. Ja, da stehe ich auch drauf. Aber ich mag total gerne subtilen Humor, und davon hat der Film sehr viel gehabt, gerade durch diese Yonkoma. Sowohl auch in der Anime-Umsetzung als auch in der Darstellung als Manga, auch gerade am Ende so nach diesem Karate-Kick, das Messer im Rücken, das fand ich einfach, oder diese Axt dann im Rücken am Ende, das war halt genau nochmal die Bildumsetzung davon. Das mochte ich total gerne. Deshalb humortechnisch bin ich da auch so zwischen 5 und 6, würde sogar fast eine 6 geben, weil ich da an den Stellen doch lachen musste. Also mich kriegst du mit sowas halt.
Okay, ja, kann ich verstehen aus deiner Sicht. Ich habe es wieder ein bisschen anders gesehen. Also ich fand halt die Manga, die Fujino alleine gezeichnet hat, die fand ich halt immer sehr gelungen und wirklich sehr, sehr witzig. Da lohnt es sich auch wirklich beim Angucken des Films mal genau einen Blick drauf zu werfen. Also das war wirklich klasse. Das sind wirklich lustige kleine Panels. Aber ansonsten war der Film halt eher ruhige und es ging für mich auch gar nicht so darum, dass es jetzt wirklich lustig sein soll und Schenkelklopfhumor und so weiter. Aber diese subtilen Geschichten, die habe ich tatsächlich in den Manga von Fujino wiedergefunden. Aber das waren ja immer nur kurze Sequenzen, und daher gebe ich, was den Humor angeht, auch nur 3 Punkte. So, und die Musik.
Ja, ich bin da, glaube ich, mittlerweile sehr anspruchsvoll, was das angeht. Oder manche würden auch sagen, irgendwie verkorkst. Also ich kann mit diesem, ich habe Hans Zimmer Musik, die ja super toll ist an sich, aber eigentlich nur den Hintergrund, also eigentlich nur das Ganze untermalt. Man kann jetzt nicht drüber streiten, aber für mich ist das mittlerweile so ein mittelmäßiger Standard geworden. Und ich brauche schon ein bisschen mehr. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen mehr, wie die Musik war. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Deswegen sage ich, okay, wir sind hier bei filmerischem Standard, bin ich bei einer 4.
Okay. Ja, da bin ich ein kleines bisschen drüber. Ich bin bei 5. Aber auch nur, weil ich halt fand, dass die Musik, die Szenen, die Sequenzen unglaublich gut die Stimmung eingefangen hat und unterstrichen hat. Und für mich auch super geniale Momente in der Musik gab, wo es keine Musik gab. Also quasi die nicht vorhandene Musik war in dem Sinne für mich auch quasi Musik, für die jetzt nicht der Komponist verantwortlich war, sondern dann quasi der Regisseur. Und der Ending-Song hat mir sehr gut gefallen. Deswegen gebe ich, was die Musik angeht, 5 Punkte. So, und jetzt der Heulsusen-Faktor. Wie viele Tränen sind geflossen?
Also ich bin ja sowieso, ich bin so nah am Wasser gebaut bei sowas immer und mich kriegst du relativ einfach und ich habe gerade am Anfang schon direkt mehrmals Pipi in den Augen gehabt, wie die zwei dann so aufeinander zugehen, dann wie sie dann Kuyomoto an der Hand durch die Gegend zieht, wenn sie sich trennen. Also ich habe da ständig Tränen in den Augen gehabt. Also von daher, ich bin da bei einer 7.
Cool. Ja, ich bin ja eigentlich auch jemand, der ganz nah am Wasser gebaut ist. Und der erste Moment, wo ich Pipi in die Augen bekommen habe, das war, nachdem Fujino und Kiyomoto sich das erste Mal getroffen haben und Fujino erfährt, dass Kiyomoto überhaupt keine Konkurrentin ist, sondern eigentlich ihr größter Fan. Und auf einmal sieht sie sich wieder bestärkt in dem, was sie tut und beschließt jetzt wieder weiter Kunst machen zu wollen, weiter Manga zeichnen zu wollen. Und wie sie dann diesen Feldweg im Regen entlangläuft und von einer Pfütze in die nächste springt. Und ja, das war so ein Überschwang an Freude, der auf mich übergesprungen ist. Ja, das war für mich ein toller Moment. Und dann da, wo ich eigentlich eine Träne hätte vergießen müssen, als Kiyomoto gestorben ist, aber dann das überdeckt worden ist durch die Kyoto Animation Sache. Ja, also ich gebe 5 Punkte.
Okay, solide.
Gut, jetzt müssen wir das alles mal zusammenrechnen. Der persönliche Geschmack noch. Wie fandst du den Film persönlich für dich?
Also, wie ich schon vorhin sagte, das ist schon ein überdurchschnittlich guter Film. Ja, also man muss ja mal dazu sagen, wenn jemand sagt, das ist ein durchschnittlicher Film, dann das wirkt immer so abwertend, finde ich. Aber ein durchschnittlicher Film ist ja ein guter Film. Der ist ja nicht mies, der ist solide, den kann man angucken, das ist alles tippitoppi. Ich würde schon sagen, der ist überdurchschnittlich gut und würde daher tatsächlich schon so in Richtung 6 Punkte tendieren.
Okay, gut. Ja, und ich bewerte den Film vom persönlichen Geschmack halt eher aus der künstlerischen Sicht und mich hat er wirklich massivst abgeholt. Und für mich war es wirklich der beste Film, Anime-Film bis jetzt diesen Jahres. Und das Jahr ist bald rum, also kann man da eigentlich schon fast ein Fazit ziehen.
Stimmt.
Deswegen, also ich gebe da 8 Punkte.
Also volle Punktzahl.
Volle
Punktzahl, wow.
Ja. So, dann rechnen wir das mal alles zusammen. Also ich komme mit den einzelnen Kategorien und persönlichen Geschmack und das Ganze dann durch 2, komme ich auf 6,5.
Ja, ich komme genau auf 6 im Schnitt.
Dann kommen wir zusammen auf 12,5 und teilen das nochmal durch 2 und dann sind wir bei 6,25, also 6. 6 ja. Sterne von 8.
Jawohl.
Das ist ein guter Film.
Ja.
Können wir einfach nur empfehlen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ein tatsächliches kleines Meisterwerk. So, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und das erste Mal jetzt auch videomäßig und nicht nur Audio, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich verabschiede mich für heute und sage Arigato gozaimasu und übergebe an Matthias für die letzten Worte.
Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr uns zwei jetzt hier auch live seht und ihr möchtet uns auch weiterhin zugucken. Also wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Und schreibt uns in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Und was auch ganz nett ist immer, ist konstruktive Kritik, weil immer so ein neues Projekt zu starten, das ist auch immer ein bisschen mit technischen Problemen hat das immer zu kämpfen und man sieht manchmal Dinge auch nicht so am Anfang, man muss sich einspielen. Also wenn ihr Anregungen habt, sind wir da auch sehr dankbar darüber. Falls euch was auffällt, auch einfach in die Kommentare damit unten rein. Man kann nur besser werden. Ja, vielen Dank von meiner Seite.
Dann würde ich sagen, bis bald und bis zum nächsten Mal. Janet. und habt einen schönen Tag.
Bye, bye.